Ich war vor einigen Tagen mit Freunden in Elberfeld unterwegs. Wir waren abends da und als wir uns dann wieder auf den Weg zu unseren Autos gemacht haben, kam plötzlich ein obdachloser Mann uns entgegen, der im Vorbeigehen rief: Hey, hat jemand für euch für heute Nacht einen Schlafplatz für mich? Ich habe gar nicht reagiert auf die Frage. Zum einen, weil ich einfach einen Moment gebraucht habe, um zu verarbeiten, was der Mann gerade gefragt hat. Und zum anderen, weil ich auch kurz überfordert damit war, dass mich ein wildfremder Mensch fragt, ob er in sowas Privates wie die eigenen vier Wände einfach mitkommen kann. Ein paar Tage sind seit dieser Begegnung vergangen und ich merke, diese ganz kurze, wirklich ganz kurze Begegnung beschäftigt mich immer noch. Weil ich mich frage, was ist in so einem Augenblick eigentlich die richtige Reaktion? Denn ich glaube, es ist durchaus okay, wenn ich als junge Frau, die alleine zu Hause ist, einem älteren fremden Mann am späten Abend keinen Platz mehr in meinem Wohnzimmer anbiete. Aber hört meine Verantwortung da dann wirklich schon auf? Ich bin zum Glück nicht die Erste, die sich diese Frage stellt. Denn einen Schriftgelehrten im Neuen Testament hat das auch schon mal beschäftigt. Und zwar so sehr beschäftigt, dass er sogar Jesus höchstpersönlich danach gefragt hat. Ich lese aus Lukas 10, ab Vers 25 aus der Basisbibel. Ihr seht den Text bestimmt auch gleich. Ah, da ist er, sehr gut. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück: Was steht denn im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete: Der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es ebenso. Mit dieser Sequenz begegnet uns ein Text, der weit über christliche Kreise hinaus bekannt ist. Ehrlich gesagt finde ich, es ist ein richtig krasser Text, der uns mit vielen gewichtigen Dingen konfrontiert. Denn es geht hier nicht um weniger als das ewige Leben, um tiefe Liebe zu Gott und Menschen und um richtig große Gewalt. Besonders über Letzteres liest man schnell schon einmal rüber. Da ist ein Mann, der ausgeraubt wird und fast stirbt. In unserer Übersetzung heißt es: Sie ließen ihn halbtot liegen. Der Verwundete war so verletzt, dass er vermutlich nicht mehr die Kraft hatte, um Hilfe zu rufen. Vielleicht hatte er sogar das Bewusstsein verloren, sodass man im Vorbeigehen gar nicht mehr sehen konnte, ob er überhaupt noch lebte. Und so krass das jetzt klingt, Vermutlich ist das ein wesentlicher Grund dafür, warum der Priester und auch der Levit an ihm vorbeigehen. Ein Levit, das war übrigens jemand, der auch wichtige Aufgaben im Tempel übernommen hat, so zum Beispiel Musik oder auch den Priester in seiner Arbeit zu unterstützen. Denn Priestern wurde besonders im Alten Testament auferlegt, du darfst auf keinen Fall jemanden berühren, der tot ist. Außer, und das ist wirklich nur im absoluten Notfall, es sind ganz nahe Verwandte wie Mutter, Vater oder eigene Kinder. Auch mit dem Berühren von Verwandten, von so nahen Verwandten, macht man sich unrein, aber es ist noch vertretbar, weil man eben für diese Menschen eine besondere Verantwortung trägt. Berührt ein Priester darüber hinaus einen toten Menschen, würde er sich sonst selbst entweihen und könnte keinen Dienst mehr im Heiligtum tun. So lesen wir es in 3. Mose 21, Vers 4. Das heißt, vermutlich würden sowohl der Priester als auch der Levit, der sich auch versucht, an wichtige Reinheitsgebote aus dem Alten Testament zu halten, hier sagen, dieser Mann, der jetzt hier liegt, der ist nicht in meiner Verantwortung. Wenn ich diesen Verwundeten jetzt berühre und er ist tot, oder aber er stirbt in meinen Armen, dann kann ich meine Berufung, meinen Liebesdienst für Gott und für Menschen nicht mehr ausführen. Dann ist all das, was ich eingesetzt habe, umsonst gewesen. Vielleicht lösen diese Sätze bei dir Überraschung und vielleicht sogar auch Respekt aus darüber, wie sehr der Priester und der Levit versuchen, sich an die Vorschriften der Bibel zu halten. Vielleicht treffen sie bei dir aber auch auf volles Unverständnis. Wie kann man denn glauben, dass Gottes religiöse Reinheit wichtiger ist als ein Mensch, der so in Not ist? Vielleicht empfindest du dich auch irgendwo zwischen diesen beiden Dingen. Ich kann mir vorstellen, dass der Schriftgelehrte, mit dem sich Jesus ja hier unterhält, sich auch irgendwo zwischen diesen beiden Polen befindet. Denn zum einen weiß er, wie wichtig für ihn und sein Volk die Gesetze sind, und gleichzeitig wird er mit diesem großen Leid des Mannes konfrontiert, der ganz eindeutig Hilfe braucht. Und genau für diese Hilfe wählt Jesus jetzt jemanden, durch den sein Gesprächspartner vermutlich noch mehr Kopfschmerzen kriegt als vorher. Es ist ausgerechnet ein Samariter. Er ist Teil eines Volkes, das ebenfalls an den Gott Israels glaubt, aber nur die 5 Bücher Mose als heilige Schrift anerkennt und seit Jahrzehnten, ja super vielen Jahrzehnten, mit den Juden in den größten Konflikten steht. Von einem Samariter hat man in Israel wirklich nur das Allerschlechteste erwartet. Doch genau dieser Mensch tut jetzt wirklich sehr beeindruckende Dinge. Und ich habe mir mal 3 von diesen Dingen ausgesucht, über die ich gerne mit euch ein bisschen näher nachdenken möchte. Erstens, der Samariter lässt sich berühren. In Vers 33 lesen wir davon, dass der Samariter den verletzten Mann sieht und Mitleid mit ihm bekommt. Das Wort, das hier im Griechischen für Mitleid steht, das wird an anderen Stellen dafür verwendet, um zu beschreiben, wie sehr Gott und Jesus von Leid berührt werden. Hier ist also jemand, der das so richtig nah an sich ranlässt, sich auf die Seite des Verwundeten stellt und sich darauf einlässt, etwas einzusetzen, sich dieses Mitleid etwas kosten zu lassen, seine Reise zu unterbrechen und zu sagen, ich leide jetzt mit dir und ich trage dich, wo du es gerade selbst nicht kannst. Jetzt könnte man an dieser Stelle einwenden, naja, aber ist doch völlig selbstverständlich, dass der Samariter sich von so großem Leid berühren lässt. Was wäre er für ein schrecklicher Mensch, wenn er das nicht machen würde? Ja, sowas kann man sagen. Aber ich glaube, man macht es sich damit ein bisschen zu leicht. Denn faktisch ist es so, dass auch wir jeden Tag total unbewusst Dinge filtern und filtern, was an uns rankommen darf und was nicht. Und das ist auch richtig so. Denn durch die Medien, durch unser fernes und nahes Umfeld, manchmal auch durch unseren Job, werden wir jeden Tag mit so vielen krassen Bildern und Nachrichten konfrontiert, dass wir das gar nicht aushalten würden, alles ganz nah an uns ranzulassen. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, sich immer wieder mal mit Fragen wie diesen zu beschäftigen. Bin ich in allem, wo Abgrenzung echt wichtig ist, trotzdem immer wieder bereit, mich von manchen Situationen, Personen oder Nöten besonders berühren zu lassen? Darf Jesus mir was aufs Herz legen oder mir wen vor die Füße werfen? Bin ich bereit, mein Leben dafür zu unterbrechen? Das sind total herausfordernde Fragen, die ich gerade gestellt habe, weil die Antworten darauf uns echt was kosten können. Es ist daher auch okay und total normal, dass wir immer wieder damit ringen. Vielleicht kann ja eine Idee sein, das einfach mal ganz ehrlich vor Jesus zu bringen und zu sagen, hey, ich fürchte mich ein bisschen davor, was mit meinem Herz und auch mit meiner Zeit passiert. Wenn ich sage, zeig mir, wo du mich gerade als Hilfe brauchen kannst. Aber vielleicht können wir es ja einfach mal probieren und schauen, was passiert. Ein zweiter Aspekt im Handeln des Samariters. Der Samariter legt seinen Fokus auf die Wunden des Verletzten. Nachdem der Samariter entschieden hat, sich auf den Verwundeten einzulassen, schaut er, was er mit sich trägt, um ihm zu helfen. Er findet Wein, Öl, etwas zum Verbinden und seinen Esel, mit dem er den Mann transportieren kann, um ihn an einem sichereren und saubereren Ort behandeln zu können. Sein Fokus liegt auf der Frage, was braucht der Verwundete gerade am meisten? Warum ist mir dieser Punkt jetzt so wichtig, wenn er doch eigentlich ziemlich wenig Platz und Zeit in der Geschichte einnimmt? Manchmal, wenn man sich dafür entscheidet, jemandem zu helfen, dann schaut man auf die jeweilige Situation und fragt sich, was würde ich jetzt tun? Was würde mir jetzt helfen? Und sobald man eine Idee hat, dann möchte man auch mit guten Worten und Handlungsmöglichkeiten weiterhelfen. Und das ist eine richtig coole Sache, weil es zeigt, dass man sich für die Lage des anderen wirklich interessiert. Aber manchmal kann dabei die Frage so ein bisschen untergehen, was braucht der andere gerade? Was tut ihm oder ihr gut? Was würde ihrer oder seiner Persönlichkeit am meisten helfen? So wäre die alleinerziehende Mama von nebenan vielleicht total dankbar, wenn man ihr nicht sofort mit neuen Jobangeboten hilft, sondern zuerst einen Abend auf ihre Kinder aufpasst, damit sie ihre längst überfällige Steuererklärung fertig machen kann. Oder für den etwas ruhigeren Teenager, der gerade durch eine Trauerphase geht, ist es vielleicht cooler, am Todestag seines Papas ins Fußballstadion eingeladen zu werden, als ein langes Gespräch darüber zu führen, wie es ihm gerade geht. Jetzt könnte man an dieser Stelle sehr berechtigt einwerfen, hey, das mit dem Rausfinden, was der andere am meisten braucht, das ist für den Samariter in unserer Geschichte ja schon, ich sage mal in Anführungsstrichen, leichter. Denn die Wunden und Bedürfnisse sind ja nach außen hin sehr leicht erkennbar. Und das ist auch absolut richtig. Manchmal springt uns die Not ja quasi förmlich ins Gesicht. Aber manchmal ist zu erforschen, was für jemand anderen gerade wichtig ist, echt voll die Herausforderung. Aber ich glaube, da ist es voll okay, manchmal einfach zu fragen, was würde dir gut tun? Oder was könnte dir vielleicht eine kleine Sorge abnehmen? Und vielleicht kann man auch Vorschläge oder Angebote machen, von denen manche gut ankommen und manche abgelehnt werden. Vielleicht hilft ja gerade das auch dem anderen herauszufinden, was ihm oder ihr denn wirklich gut tun würde. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, allein dieses Zuwenden, das kann manchmal schon ein riesiger Dienst für jemanden sein. Weil es zeigt, ich sehe dich. Ich sehe dich und deine Lage und ich nehme das ernst. Und wenn dir was einfällt, was du brauchst, dann kannst du dich bei mir melden. Kommen wir noch zu einer dritten Beobachtung im Dienst des Samariters. Der Samariter gibt ein Stück seines Dienstes auch wieder ab. Nach der ersten Wundversorgung kommen der Verletzte und sein Retter in einem Gasthaus an und dort findet dann weitere Behandlung statt. Zum einen vom Samariter, zum anderen aber auch vom Wirt des Hauses. Denn der Samariter will und muss am nächsten Tag weiterziehen. Er hinterlässt einige Silberstücke und sagt zu, falls es mehr kostet, für den Rest später aufzukommen. Manchmal, wenn man jemandem in Not hilft oder einen Dienst übernimmt, wie zum Beispiel die Leitung eines Kreises, hat man das Gefühl, da muss ich jetzt auch länger dranbleiben. Ich habe mich ja jetzt hier zur Hilfe verpflichtet, so gehört sich das auch. Und ja, es ist richtig cool und wichtig, dass wenn wir uns auf eine Person oder Situation einlassen, wir darin auch verlässlich sind. Und trotzdem ist es absolut möglich, dass wir irgendwann feststellen, hey, meine Möglichkeit zur Hilfe kommt auch an eine Grenze. Vielleicht ist deine Grenze da, wo dich jemand Fremdes auf der Straße anspricht, um dich nach einem Schlafplatz bei dir zu Hause zu bitten. Da könnte zum Beispiel dein Part von Hilfe darin enden, dass du ihm nicht dein Wohnzimmer anbietest, aber vielleicht mit deinem Smartphone nach sozialen Diensten suchst, die Unterkünfte anbieten und die darauf vielleicht einfach besser vorbereitet sind. Oder du merkst, hey, ich höre dieser Person richtig gerne zu. Aber vielleicht wäre es mal besser, oder vielleicht wäre es eine Option, auch mal therapeutische Beratung mit hier einzubringen und zu suchen. Oder dir fällt auf, bei diesem Kreis und diesem Projekt war ich richtig gern dabei, aber ich spüre, wie mein Herz beginnt, für was anderes zu schlagen. Und ich das gern in andere, gute Hände abgeben möchte. Anderen zu dienen, das kann manchmal auch heißen, dass du Dinge abgibst und sie Menschen überlässt, die noch einmal eine ganz andere, wichtige Perspektive einbringen und oder mit frischen Ideen am Start sind. Okay, jetzt haben wir uns schon einige Zeit mit diesem Text beschäftigt und auch immer wieder mal einen Blick dahin geworfen, was wir vielleicht auch als Einzelne mitnehmen können. Jetzt steht in unserem Jahresthema für heute aber ja, meine Gemeinde trägt, wie wir anderen dienen können. Ja, wie macht man denn sowas als Gemeinde? An dieser Stelle kann man jetzt richtig viel sagen und gleichzeitig ist es auch gar nicht so einfach, weil wir ja keine gleichsam gemeinsame Masse sind, die sich so einfach nur zusammenbewegt. Ich möchte mich daher zum Abschluss der Predigt auf zwei Dinge beschränken. Vielleicht kommen uns ja später im Predigt-Nachgespräch oder auch in Hauskreisen oder anderen Gesprächsgruppen noch weitere Ideen. Erstens, ich glaube, dass es für das Dienen als Gemeinde voll wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, wir müssen das nicht alles alleine stemmen. Wir haben vorhin gehört, das Wort für Mitleid, das mit dem der barmherzige Samariter beschrieben wird, wird an anderen Stellen auch für Gott und Jesus verwendet. Wir dürfen uns also sicher sein, da, wo uns Leid begegnet, da begegnet es auch Gott. Auch er wird davon bewegt. Und daher bin ich überzeugt davon, dass da, wo wir helfen, wo wir für andere einstellen, uns Gott auch an vielen Stellen mit seiner Kreativität, mit seiner Weisheit und seiner Kraft begegnen und ausstatten wird. Und noch das Zweite. Ich glaube, es ist für uns als Gemeinde total cool, wenn wir uns gegenseitig als Ressource verstehen. Ich zum Beispiel bin keine übermäßig gute Bäckerin, kann aber relativ gut mit neuen Leuten ins Gespräch kommen. Vielleicht backst du für dein Leben gern, aber es fällt dir echt schwer, Gäste anzusprechen. Vielleicht können wir uns ja darin ergänzen, dass du mir Menschen zeigst, die dir auffallen, die ich anquatschen kann, während du deinen total genialen Kuchen zum Buffet bringst und wir meine Backversuche maximal ganz schräg dahinter platzieren. Wir sind so unterschiedliche Menschen mit so vielen verschiedenen Begabungen. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Vielleicht ja sogar in den jetzt startenden Interessensgruppen. Wer weiß, welche Verbindungen und Ideen sich da noch finden lassen. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute wirklich mit einem sehr herausfordernden Thema beschäftigt, das auch wirklich viel in uns auslösen kann. Interesse, Tatendrang, Neugier, vielleicht aber auch Schwere und Druck. Ich wünsche mir total, dass in all dem, was uns dazu beschäftigt, sich eine Erkenntnis immer tiefer in uns einnistet. Der Schöpfer von Himmel und Erde ist mit uns unterwegs. Er schenkt offene Augen und Möglichkeiten. Er leidet und vor allem liebt er mit. Liebt uns, unsere Mitmenschen und wirklich die ganze Welt. Amen.